Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 46. Ich will, von Katharina Kluin, aus Stern Nummer 49 vom 26.11.2020. Gelesen von Steffi Böttger. Das geplante Quotengesetz kann nur der Anfang sein, sagen 40 Frauen in Spitzenjobs. Sie sind in Deutschland noch immer eine Seltenheit. Es muss sich viel ändern. Menschen, die sich ähnlich sind, zeigt eine berühmte Theorie der Sozialpsychologie, fühlen sich einander besonders nah. Die Like-Me-Hypothese besagt, dass wir uns am liebsten mit denen umgeben, die uns gleichen. Und eher wenig für diejenigen tun, die womöglich noch etwas anders daherkommen. Die Frauen, die hier zu Wort kommen, kennen den Effekt sehr genau. Er führt dazu, dass sie in den oberen Rängen fast immer nur mitmischen, obwohl sie Frauen sind, als diejenigen, die andersartig sind. Doch das könnte sich bald ändern. Seitdem Bundesjustizministerin Lambrecht am Freitag vergangener Woche einen großen Erfolg bei den koalitionären Verhandlungen über eine Frauenquote verkündete, ist klar, es wird in Deutschland wohl schon bald mehr Frauen in Spitzenpositionen geben. Quotenfrauen. Im Stern erzählen nun 40 Frauen, die in der ersten Reihe von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur oder Medien stehen, warum das Quotengesetz nur der Anfang sein kann. Nur einige sind tatsächlich aufgrund einer echten Quotenregelung in ihre Positionen gelangt. Die meisten sind also keine Quotenfrauen im Wortsinn. Doch sie werden oft so gesehen und auch so behandelt. Als etwas Besonderes, als Ausnahme, als Aushängeschild. Nur nicht als das, was sie sein sollten, eine Selbstverständlichkeit. Deshalb wollen sie den Schmähbegriff der Quotenfrau neu besetzen. Ihm den Beigeschmack nehmen, den Makel, ihre Position nicht für ihre Leistungen, sondern aufgrund ihres Geschlechts bekommen zu haben. Sie wollen klarmachen, dass jede von ihnen ihren Platz genauso selbstverständlich einnimmt wie ein Mann, aufgrund einer uralten natürlichen Quote, weil rund 50% der Menschen Frauen sind. Sie wollen die rasche Umsetzung des nun geplanten Gesetzes, das hilft, alte Strukturen aufzubrechen. Mehr Frauen zu Chefs zu machen, die so neue Bedingungen für alle schaffen, egal ob Frau oder Mann, ob mit Karriere oder Minijob. Früher war ich gegen die Quote, aber dann ist mir klar geworden, dass es über Jahrhunderte eine informelle Männerquote von 98% gegeben hat. Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der EU-Kommission. Ich frage mich, warum Männer sich nicht schämen ob dieser Tatsache. Warum stattdessen wir Frauen uns schämen sollen, wenn wir aufgrund einer Quote in Positionen kommen? Maria Furtwängler, Schauspielerin. Ich bin eine Quotenfrau. Wie groß die Hemmungen sind, diesen Satz selbstbewusst auszusprechen, zeigen die Reaktionen auf die Anfragen des Stern. Vor allem die Top-Managerinnen in den großen deutschen Konzernen und Industrieverbänden antworteten auffällig zögerlich. Eine Quotenbefürworterin lässt wissen, dass man sich als Frau genau überlegen müsse, mit welchem Thema man sich positioniere. Eine sagt zu, dann wieder ab. Und der Pressesprecher eines DAX-Konzerns richtete aus, die Vorständin sei für die Quote, wolle selbst aber nicht auch nur in die Nähe des Wortes Quotenfrau kommen. Von allein tut sich zu wenig. Dabei wissen gerade die führenden Frauen großer Wirtschaftsunternehmen, ohne Quote hat sich bislang zu wenig bewegt. Obwohl längst nachgewiesen ist, wie wichtig der Faktor Frau für den Erfolg eines Unternehmens ist, bestehen die Vorstände der 30 DAX-Konzerne nur zu 12,8% aus Frauen, ergab erst im September eine Untersuchung der deutsch-schwedischen Albright-Stiftung. Damit ist Deutschland unter den verglichenen Ländern Schlusslicht hinter den USA, Schweden, Großbritannien, Frankreich und Polen. Und nicht nur da. Als einziges Land macht die Bundesrepublik deutliche Rückschritte. Der Anteil der DAX-Konzerne mit mindestens 2 Frauen im Vorstand sank im Vorjahresvergleich sogar um 13%. Und von den 160 deutschen Börsenunternehmen hat fast die Hälfte noch keine einzige Frau im Vorstand und gibt auch nicht an, das in Zukunft ändern zu wollen. Darunter Freenet, Jenoptik, Warta, Hochtief und Sixt. Zielgröße 0%. Als Familienministerin hatte ich noch Vertrauen in die Beteuerungen der Konzerne, dass sie freiwillig besser werden und dass sich die hervorragenden Frauen rasch im Wettbewerb durchsetzen. Dann kamen Jahr um Jahr die deprimierenden Berichte, dass von Fortschritt bei den DAX-Konzernen kaum die Rede sein kann. Wenn überhaupt, ging es nur millimeterweise voran. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Wenn Frauen auf Tagungen zu mir sagen, wir haben es auch ohne Quote geschafft, dann sage ich, und schaut euch mal um in diesem Raum, wie allein wir hier stehen. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VDK. Bis eine kritische Masse erreicht ist, hilft nur Zwang. Das ist traurig, aber wahr. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Vor allem die Union tut sich in den Auseinandersetzungen der Koalition über eine Quotenregelung per Gesetz schwer mit einer einheitlichen Position. Während Kanzleranwärter Friedrich Merz noch hoffte, dass uns etwas Besseres einfällt, wurde Astrid Hammer, Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, recht deutlich. Sie sei genervt von dem Tamtam, das um diese Gender-Debatte gemacht werde. Die CSU-Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, erklärte hingegen, dass selbst Ludwig Erhard dafür gewesen wäre, Frauen zu fördern, weil er gewusst habe, dass eine Marktwirtschaft nur erfolgreich sein kann, wenn Männer und Frauen gleichermaßen daran teilhaben. Dass Union und SPD sich in einer Arbeitsgruppe nun doch auf wesentliche Punkte für einen Gesetzentwurf zur Frauenquote geeinigt haben, soll, sagen viele, wohl vor allem damit zu tun haben, dass recht überraschend CSU-Ministerpräsident Markus Söder, sonst eher als typisches Alpha-Tier bekannt, schließlich sagte, ich bin für eine Frauenquote. Die Einigung sieht vor, börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 3 Vorstandsmitgliedern müssen in Zukunft eine Frau im Vorstand haben. Darüber hinaus soll in den Führungsetagen von Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes schon ab 3-köpfigen Vorständen eine Frau sitzen und eine 30%-Quote für Aufsichtsräte gelten. In mehrköpfigen Vorständen der gesetzlichen Krankenkassen soll die Mindestbeteiligung von einer Frau ebenso gelten wie in den Geschäftsführungen der Renten- und Unfallversicherungsträger und im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Die Reform betreffe fast 100 Organisationen, die bei Nachbesetzungen eine Frau berücksichtigen müssten. Und damit die Führungsgremien hunderttausender Arbeitnehmer in Deutschland. Als historischen Durchbruch bezeichnete Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Einigung. Das stimmt, sofern der Entwurf im kommenden Jahr tatsächlich verabschiedet wird. Doch wahr ist auch, die börsennotierten Unternehmen brauchen vorerst nicht mehr als eine Frau im Vorstand, auch wenn dort 10 Leute sitzen. Von der Umsetzung einer Mindestbeteiligung ist deshalb die Rede nicht von einer echten Quote. Und in Teilen der Union regt sich kräftiger Widerstand gegen die Einigung. Gut möglich, dass sie noch abgeschwächt wird, bevor ein gemeinsamer Entwurf in den Bundestag geht. Solange nur einzelne Frauen zum Zug kommen, wird ihre Andersartigkeit bestehen bleiben. Es gäbe eine seltsame Blindheit, wenn es um Frauen gehe, sagt Simone Menne, die erste Frau, die in einem DAX-Konzern Finanzchefin war. Das Handelsblatt hat sie gerade zur mächtigsten weiblichen Aufsichtsrätin Deutschlands gewählt. Menne ist außerdem Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Boss. Vor einigen Monaten habe der Chef eines Konzerns, in dessen Kontrollgremium sie sitzt, 3 Männer für seine Nachfolge vorgeschlagen. Ich habe gesagt, was ist denn mit dieser Andrea, von der ihr sonst alle so schwärmt, sagt sie. Da hat er mich ganz erstaunt angesehen und gesagt, stimmt. Am Ende stand auf der Vorschlagsliste auch eine Frau. Manche sagen, die Männer wollten eben ihre Macht nicht an die Frauen abgeben. Sie hätten außerdem einfach Angst, sich auf neue Regeln einlassen zu müssen, sobald Frauen mitlenkten. Doch jenseits solcher Stereotype wirken auch uralte, gut erforschte Verhaltensmuster, die den Veränderungsprozess schwer machen. Es ist genetisch und kulturell tief verankert, sagt Antje Boetius, Meeresbiologin und Leiterin des renommierten Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, diejenigen als hilfreich zu empfinden, die einem ähnlich sind, und viele davon um sich zu scharen. Deshalb müsse man sehr strategisch an Stellenbesetzungen herangehen, so Boetius. Oder eben mit einer Quote. Gerade jetzt. In Zeiten, in denen viele Männerteams unter Corona-Stress offenbar in eben jene alten Muster verfallen. Die Frauenquote als zu große zusätzliche Belastung in der Krise zu sehen, greife deshalb viel zu kurz, sagen Menne und Boetius. Sie sei vielmehr das notwendige Instrument, um sich in schwierigem Gewässer nicht festzufahren, sondern flexibel nachsteuern zu können. Es ist nachgewiesen, dass Frauen mit ungewohnten komplexen Situationen wie diesen extrem gut umgehen können. Deshalb ist jetzt der Moment, in dem Unternehmen nach Frauen rufen müssten. Sigrid Nikuta, Vorstand Deutsche Bahn. Wer mehr qualifizierte Frauen im Unternehmen als Belastung sieht, der hat den Schuss nicht gehört. Der hat die Vorteile, die Frauen mitbringen, einfach nicht erkannt. Christine Lambrecht, Bundesjustizministerin. Tatsächlich, das ergab kürzlich eine Analyse der Unternehmensberatung McKinsey, steigen die Chancen auf Profit, je mehr Frauen im Vorstand eines Unternehmens arbeiten. Und die Boston Consulting Group zeigte zuvor, auch die Innovationskraft des Managements steigt um 25%, wenn wenigstens zu einem Fünftel Frauen dabei sind. Erfolgsfaktor Frau. Auch deshalb haben andere Staaten längst Quotenregelungen getroffen. Vor allem Gesetze hätten den Prozess in den vergangenen Jahren voranbringen können, stellte das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen im Sommer fest. Übrigens durchaus auch hierzulande, in den vielen Aufsichtsräten nämlich, für die schon seit 2016 eine 30%-Quote gilt. Die meisten Frauen in Spitzenpositionen aber bleiben Außenseiterinnen. Und jede von ihnen erlebt, wie sehr ihre Kompetenz in Frage gestellt wird. Wie wenig Fehler sie machen kann. Wie oft ihre Argumente in Männerrunden gekapert werden. Jede der Entschlossenen, die im Stern »Ich bin eine Quotenfrau« sagt, kann davon berichten. Ein Kollege gratulierte mir zu Beginn meiner Karriere zur Tour und sagte, »Da hast du aber Glück gehabt, dass da keine andere Frau war, als du angefangen hast.« Als hätte allein das Frausein und nicht mein Talent plus harte Arbeit zum Erfolg geführt. Damit hat er meine Leistung zunichte gemacht. Caroline Kebekus, Comedian. Es gibt internationale Studien, die zeigen, dass ein männlicher Autor von einem wissenschaftlichen Papier stärker profitiert als eine Frau. Er wird öfter zitiert. Claudia Kempfert, Abteilungsleiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich hatte eine Situation, da hieß es, das kannst du leider so nicht sagen. Wenn Frauen ironisch sind, kommt das zickig rüber. Der männliche Moderator könne doch meine Gags übernehmen. Colleen Ullmann-Fernandez, Schauspielerin und Moderatorin. Der mit solchen Diskriminierungen verbundene Stress bleibt meist unsichtbar. Zähne zusammenbeißen, weitermachen. Ist halt so. Müsste es aber nicht, wären die Frauen auf ihren Posten weniger allein. Dass viele Quotenregelungen einen Anteil von 30% vorsehen, kommt nicht von ungefähr. Immer wieder zeigen Studien, dass erst genug Frauen in einem Führungsteam wirklich Gehör finden. Darunter die Untersuchung der amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin Allison Conrad. Sie fand 2008 heraus, dass Frauen in einem etwa 10-köpfigen Team erst dann ernst genommen werden, wenn sie mindestens zu dritt sind. Man könnte auch sagen, die erste kämpft, die zweite kämpft bestenfalls mit ihr und erst zu dritt können Frauen anfangen zu arbeiten. Und damit in den Führungsebenen einen Kulturwandel anschieben, der es anderen endlich leichter macht. Denn genau darin liegt die Chance einer Vorstandsfrauenquote für den Rest der Bevölkerung. Neue Spielregeln, von denen alle profitieren. Egal, ob sie Vorstandsambitionen haben oder im Aushilfsjob täglich um Anerkennung kämpfen. Die meisten Frauenförderprogramme in deutschen Unternehmen laufen darauf hinaus, die Frauen fitter zu machen für ein männliches System, sagt Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Albright-Stiftung. Hierarchisches Denken, ständiges Pflöcke einschlagen, lauter Auftritt. Diese extreme Anpassung hält aber niemand lange aus. Eine, die deshalb schon lange an ihrer eigenen Idee von Führung arbeitet, ist die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager. Sie setzt schon mal auf selbstgeschneiderte Kleider, um ihre Überzeugung auch sichtbar zu machen. Es ist schwer, Frauen als Führungsfiguren zu begreifen, wenn man eine kulturelle Brille trägt, die Männer hervorhebt, sagt sie. Und da müssen wir ran. Wenn wir von Vielfältigkeit in der Führung sprechen, dann kann es nicht darum gehen, dass Frauen wie Männer werden. Stattdessen könnten die Spitzenfrauen endlich eigene Maßstäbe setzen und eigene Themen auf die Agenda heben. Insbesondere das eine, das sich nach wie vor als größter Stolperstein für Frauen erweist, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch in diesem Feld hält Deutschland einen traurigen Rekord. In keinem strukturell und wirtschaftlich vergleichbaren Land biegen so viele gut ausgebildete Frauen nach der Geburt eines Kindes aufs berufliche Abstellgleis ab wie hierzulande. Der Punkt ist, dass viele Frauen nicht wissen, wie sie die Kraft für die Überbelastung durch Beruf und Familie aufbringen sollen. Doris Henne-Bruns, emeritierte Chirurgin und Klinikleiterin. Wir brauchen ein anderes Verständnis von Führungsjobs. Karen Mioska, Fernsehmoderatorin. Spannend wäre doch, keinen Vorstand mehr einzustellen, der nicht wenigstens ein soziales Jahr gemacht hat oder mal ein Kind versorgt. Maya Göpel, Klima- und Politökonomin. Die Prägung, eine Mutter habe bei ihren Kindern zu sein, sitzt noch immer tief und führt oft zu einem Spagat, der kaum zu schaffen ist. Ein paar tolle Frauen als Rollenmodelle allein, sagt Meeresforscherin Boetius, könnten nicht die Lösung sein. Sie bleiben Einzelerscheinungen, die besonders hohe Kraftanstrengungen eingehen, aber nicht massentauglich sind. Auch Multi-Aufsichtsrätin Menne sagte kürzlich, dass sie nicht sicher sei, ob sie als Mutter dieselbe Karriere gemacht hätte. Ob sie ihre Kinder wirklich so konsequent in fremde Obhut hätte geben können, wie für den Job nötig gewesen wäre. Zwar könnten auch mehr Frauen in Führung nicht sofort für bessere Kinderbetreuung, gutes Schulessen und ein Bildungssystem sorgen, das nicht mehr nahezu erzwingt, dass mindestens ein Elternteil kürzer tritt. Sie können aber eine Arbeitskultur mitgestalten, die den Karriereknick für alle, die das tun, abflacht. Sie habe sich, sagt zum Beispiel die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, bewusst dazu entschieden, sich nicht zu rechtfertigen, wenn sie Abendtermine absage. Ich entschuldige mich nicht, wenn ich Zeit für meine Familie einplane. Es müssen sich diejenigen erklären, die 80 Stunden die Woche im Spitzenamt arbeiten. Das bedeutet ja, dass sie alle Care- und Familienarbeit auf andere abwälzen müssen. Keine Meetings nach 3:30. Interessante Jobs auch in verlässlicher Teilzeit. Flexibilität statt Präsenzkultur. Länder wie Schweden, Island oder Norwegen machen längst vor, dass das funktionieren kann und führen die internationalen Statistiken der Gleichstellung an. Veränderungen im Berufsleben, die auch jungen Vätern zugute kämen, die heute ebenfalls in der Klemme stecken, weil sie ihren Kindern präsenter sein wollen, als es ihre eigenen Väter waren. Dass es auch für sie bessere Lösungen geben muss, wenn ihre Frauen öfter in obere Etagen gelangen, würde wohl noch einen weiteren Wandel bewirken. Den Aufstieg der Familienpolitik zu einer gesellschaftlichen Kernaufgabe, die den Alltag aller Männer und Frauen entscheidend gestaltet. Eine große Chance, die da im Gesetz zur Quote schlummert. Deutschland kann sie jetzt nutzen. Mehr von uns. Christine Lambrecht, Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, SPD. Wer qualifizierte Frauen in der Wirtschaft als Belastung sieht, der hat den Schuss nicht gehört. Wir haben in der Koalition hart verhandelt. Aber wie es jetzt aussieht, konnten wir die Union mit guten Argumenten überzeugen. Mehr von uns. Paulina Rojinski, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Es heißt oft, Frauen könnten nicht strategisch netzwerken. Für Frauen gibt es aber ganz oben meist nur einen Platz. Dadurch entsteht zwangsläufig Konkurrenz statt Kooperation. Ich möchte mal sehen, was in den Netzwerken der Männer passieren würde, wenn es auch für sie immer nur einen Platz gäbe. Die würden einander zerfleischen. Normalität. Franzi Kühne, Gründerin, Aufsichtsrätin und Unternehmerin. Erst die öffentlichen Reaktionen haben mich merken lassen, dass es offenbar etwas Besonderes ist, als recht junge Frau in einem Aufsichtsrat zu sitzen. Top Teams. Sigrid Nikuta, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo. Wir haben uns bei der Neubesetzung des Vorstandes gefragt, wer sind die kompetentesten Personen, die wir jetzt brauchen? Es waren 50% Frauen. Weniger Widerstand. Düsen Tekal, Journalistin und Filmemacherin. Immer wenn ich in Männerdomänen vorgedrungen bin, war das mit heftigster Konfrontation verbunden. Vorbild sein. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, SPD. Junge Mädchen sollen sehen, dass es möglich ist, Ministerpräsidentin zu sein, Kanzlerin zu sein und respektiert zu werden. Keine Vorwürfe. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Parteivorsitzende. Natürlich wurde ich mit dem Klassiker-Vorwurf konfrontiert, eine Rabenmutter zu sein. Vorne sein. Luisa Dellert, Influencerin und Unternehmerin. Es ist toll, eine Quotenfrau zu sein und es den Nächsten damit leichter machen zu können. Entschlossenheit. Janina Kugel, Managerin, Beraterin und Aufsichtsrätin. Wir haben viel zu lange gewartet, dass von alleine etwas passiert. Augenhöhe. Nora Bosson, Schriftstellerin. Lange galten erfolgreiche Schriftstellerinnen noch als Fräuleinwunder. Dabei sind wir Frauen politisch, intellektuell und meinungsstark. Mut. Renate Künast, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Wir müssen uns doch nicht schämen, jetzt mal 50-50 zu wollen. Respekt. Colleen Ulmen-Fernandez, Schauspielerin und Moderatorin. Bis ich Mutter wurde, dachte ich, dass wir in einer einigermaßen gleichberechtigten Gesellschaft leben. Den Weg ebnen. Katja Kraus, Ex-Fußballnationalspielerin, Geschäftsführerin und Aufsichtsrätin. Ich will es für andere Frauen einfacher machen. Anerkennung. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, SPD. Was mich ärgert, ist das Vorurteil, man könne mit einer Quote easy durchsegeln. Das ist falsch. Mehr Selbstverständlichkeit. Karen Mioska, Fernsehmoderatorin und Journalistin. Mit dem geplanten Gesetz ist ein Anfang gemacht. Aber es ist eben nur ein Anfang. So paradox es klingt. Wir brauchen die Quote, damit sie irgendwann überflüssig wird, weil die Rahmenbedingungen für Frauen und Männer dann gleich sind und in der Konsequenz Führungspositionen eben nicht mehr zuerst nach Geschlecht, sondern nach Qualifikation besetzt werden. Steighilfen. Margrethe Vestager, Vizepräsidentin EU-Kommission. Bislang gilt, eine Frau, die nach oben will, tut gut daran, ihre eigene Leiter mitzubringen. Fortschritt. Silke Bodenbender, Schauspielerin. Ich glaube, dass ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Geschlechter nötig ist. Ideen. Doris Henne-Bruns, Chirurgieprofessorin. Frauen gehören in die Vorstände und in den Mittelbau. Es geht nicht gegen Männer, sondern um neue Ideen. Akzeptanz. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Wir müssen endlich aufhören zu fragen, ob Frauen die Leistung bringen können. Überblick. Maria Furtwängler, Ärztin und Schauspielerin. Es ist entscheidend, dass der Blick von oben auf die Welt nicht nur ein männlicher ist. Genug Bühne. Caroline Kebekus, Komikerin und Moderatorin. Wenn ich mich früher bei Shows bewarb, hieß es oft, oh sorry, wir haben schon eine Frau. Als wäre jede weitere zu viel. Keine Vorurteile. Sabine Lautenschläger, Ex-EZB-Direktorin. Ich dachte, Frauen schaffen es aus eigener Kraft. Ich habe nicht geahnt, dass die Widerstände und Vorurteile so groß sind. Weiblichkeit. Magdalena Rogel, Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland. Frauen, die weiblich auftreten, werden als nicht belastbar angesehen. Ziele. Katja Kipping, Parteivorsitzende Die Linke. Es ist mein Ziel, eine Situation zu schaffen, in der wir die Quote nicht mehr brauchen. Stärke. Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin der Fußballnationalmannschaft der Frauen. Wir sollten uns unsere Stärke immer wieder bewusst machen. Gemeinschaft. Maja Göpel, Politökonomin und Expertin für Nachhaltigkeitspolitik. Eine Person alleine kann eine eingeschliffene Kultur und Struktur kaum verändern. Ansagen. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Die alten Seilschaften funktionieren einfach zu gut. Mit Bitten erreichen wir nichts. Konsequenz. Marie Bäumer, Schauspielerin. Die meisten Männer unterstützen die Quote immer noch nicht konsequent. Weitblick. Simone Menne, Multi-Aufsichtsrätin. Unsere Gesellschaft braucht alle Blickwinkel und Ressourcen, gerade wenn die Probleme immer komplexer werden. Vielfalt. Antje Boetius, Meeresbiologin. Mehr Vielfalt ist anstrengender, macht aber kreativer, innovativer und widerstandsfähiger. Freie Bahn. Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin, SPD. Die Talentpipelines sind voll mit guten Frauen, die auf den mittleren Ebenen den Laden schmeißen, aber nicht hochkommen. Ein Umdenken. Ulrike Demmer, stellvertretende Regierungssprecherin. Für mich sind Quoten etwas Allgegenwärtiges und Gutes. Weniger Verwunderung. Saskia Dietz, Schmuckdesignerin. Ich bekomme oft Komplimente, die eine Art Erstaunen darüber beinhalten, wozu ich es gebracht habe, obwohl ich eine Frau bin. Echte Beteiligung. Aminata Touré, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags, die Grünen. Auf der Fahrt ins Parlament sehe ich im Bus die ganze Bandbreite unserer Gesellschaft. Männer, Frauen, Queere, Arme, Reiche und viele Menschen of Color. Dann steige ich aus, betrete den Landtag und sehe ein völlig anderes Bild. Wahrnehmung. Katja Eichinger, Journalistin und Autorin. Als Frauen befinden wir uns oft im toten Winkel. Das muss sich ändern. Gehör. Verena Pauster, Unternehmerin. Wenn ich auf einem Podium sitze, heißt es meist: Wie charmant, Sie bringen Farbe in den Raum. Inhaltliche Gründe spielen nicht die Hauptrolle. Menschsein. Emily Atef, Regisseurin und Autorin. Ich möchte, dass sich die unzulänglichen Zuschreibungen, was ein Mann oder eine Frau sei, endlich aufhören. Erkenntnis. Jutta Almendinger, Soziologin. Eine scheinbar selbstverständliche Annahme unseres Gesellschaftsvertrages ist falsch. Leistung allein bringt einen nicht nach oben. Chancengleichheit. Marie Nasemann, Model und Bloggerin. Durch eine Quote könnten unsere Töchter und Enkelinnen die gleichen Chancen haben. Klare Sicht. Claudia Kempfert, Wirtschaftswissenschaftlerin. Eine Quote wirkt wie eine Brille. Anfangs stört sie auf der Nase, dann verbessert sie den Durchblick und wird unverzichtbar. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 37 03 7242. Mail an blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. Mail an info@dzblesen.de. Internet: www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breitschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.